Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Während lautstark demonstrierende Querdenker sich von den Corona-Maßnahmen staatlich gegängelt fühlen, melden sich gewissermaßen am anderen Ende des Meinungsspektrums vergleichsweise leise Menschen zu Wort, die finden, der Staat tue nicht genug in Sachen Infektionsschutz. Vor allem in Kitas und Schulen. Das sagen vor allem Eltern, aber nicht nur. Ihre Sorge, Omikron wird einmal komplett durch sämtliche Kita-Räume und Klassenzimmer rauschen. Unklar, welche Folgen das tatsächlich haben wird. Zeitfragen-Autorin Miriam Stöckel hat viele Gespräche geführt und ist dabei auch auf ein Phänomen gestoßen, das der Politik zusätzlich Grund zur Sorge geben dürfte.
Ich möchte gerne, dass meine Kinder geschützt sind, aber ich möchte auch ganz gerne, dass die Freunde meiner Kinder geschützt sind und dass auch ehrlich gesagt alle anderen Kinder geschützt sind.
Cornelia Beking hat gemeinsam mit anderen Eltern in Münster 1000 Luftfilter für Schulen durchgeboxt. Auch Sabine Reissig aus Weimar setzt sich für mehr Infektionsschutz in Bildungseinrichtungen ein.
Uns geht es nicht darum, Schulen zu schließen, sondern Schulen müssen sicher sein. Wird das nicht gewährleistet, dann muss die Konsequenz gezogen werden. Dann muss es Wechsel- oder Distanzunterricht geben.
Reissig ist mit ihrer Initiative Bildung aber sicher online aktiv. Vor allem für Familien mit Vorerkrankten, die sich besonders dringend vor Corona schützen müssen. Im Detail fordern die verschiedenen Elterngruppen quer durch Deutschland Unterschiedliches. Das Vorsorgeprinzip Vorsicht ist besser als Nachsicht, better safe than sorry, aber eint alle. Und auch die Kritik, die Politik überhöre Infektionsschutzempfehlungen der Wissenschaft, nehme Long-Covid nicht ausreichend ernst und schütze die Wirtschaft in der Pandemie besser als die Kinder. Cornelia Beking.
Die Lösung, die wir jetzt haben, ist, wir nehmen billigend in Kauf, dass Kinder in Schulen sich infizieren und dann auch Infektionen mit nach Hause tragen. Das heißt, es wird da fröhlich verteilt.
Infektionsschutzverfechter sind unter den Eltern eine Minderheit. Aber sie werden mehr. Ihre Zahl auf Twitter steigt, ebenso die Einträge in einem anonymen Online-Register für Schul- und Kita-Verweigerer. Und Sabine Reissig berichtet, 5000 Off-Label-Impftermine habe ihre Initiative bereits an Kinder unter 5 vermittelt, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist. Und die Nachfrage reiße nicht ab. Offenkundig gehen etliche Eltern mit ihren Kleinsten inzwischen in eine Art Selbstschutzmodus. Darunter viele Vorerkrankte, aber auch Gesunde. Was die Politik in den vergangenen 2 Jahren hätte anders machen müssen? Vieles, findet Sabine Reissig.
Die Maskenpflicht hätte konsequent beibehalten werden müssen. Luftfilter hätten eingebaut werden sollen in größerem Umfang. Der Schulweg hätte sicherer gestaltet werden müssen. Mehr Einsatz von Schulbussen. Es bringt gar nichts, wenn man kleine Klassen einrichtet und die Kinder mischen sich dann wieder in den Schulbussen.
Solche Kritik ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Viele Anliegen der Initiativen entsprechen dem, was die Wissenschaft empfiehlt. Manches aber geht darüber hinaus. Etwa Sabine Reissigs Forderung nach bundesweitem Distanzunterricht.
Für mindestens 3 Wochen, damit die Schüler aus dieser Infektionsgefahr rauskommen. Kein Mensch weiß, was das für Konsequenzen für Kinder hat.
Vor allem zu Long-Covid bei Kindern weiß die Wissenschaft bisher wenig. Die Studienlage ist unklar. Dennoch entstehen bundesweit schon 3 Spezialambulanzen für Kinder mit Long-Covid. Zwar ist das individuelle Risiko für schwere Verläufe, Todesfälle oder die Covid-19-Folgeerkrankung PIMS bei gesunden Kindern klein. Bei den derzeitigen Rekordinfektionszahlen wird es unterm Strich aber viele treffen. Zumal die meisten unter 12-Jährigen noch nicht geimpft sind. Vorsichtigen Eltern wie Cornelia Beking ist jedes betroffene Kind eines zu viel.
Die Kinder müssen mit den Körpern, die sie jetzt haben, ihr Leben lang irgendwie klarkommen.
Und was tut die Politik in dieser Situation? Karin Prien, Kultusministerin der CDU in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
Es ist, meine Damen und Herren, darauf ist mehrfach hingewiesen worden, eine Lehre aus den vergangenen 2 Jahren, dass offene Schulen, und damit meine ich nicht Wechselunterricht, sondern offene Schulen für Kinder und Jugendliche von enormer Bedeutung sind.
Nicht nur als Ort der Bildung, sondern auch als Ort des sozialen Miteinanders, so Prien Ende Januar im Kieler Landtag. Es sei eine Abwägung zwischen dem nötigen Maß an Schutz und dem höchstmöglichen Maß an Präsenz in den Klassenzimmern.
Es gibt im Moment einen internationalen Strategiewechsel. Schulen bleiben offen. Es gibt im Moment nur noch 12 Länder in der Welt, die überhaupt die Schulen schließen. Und ich glaube, Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir da auf dem richtigen Weg sind mit unserer Strategie.
Die Strategie der KultusministerInnen zugespitzt formuliert. Lieber einige wenige schwerkranke Kinder bei offenen Schulen als psychische Belastungen und Lernrückstände für alle bei geschlossenen Einrichtungen. In Berlin ist Bruno Capra von der Initiative Sichere Bildung jetzt einigermaßen desillusioniert. Er ist Erzieher und stellvertretender Kita-Leiter und seit Monaten organisiert er Mahnwachen und diskutiert mit Politikern. Dabei geht es um differenzierte Teststrategien und wissenschaftlich basierte Quarantäneregeln. Oft fühle er sich, als rede er gegen eine Wand.
Ich habe gedacht, wenn man mit den richtigen Argumenten kommt, kann man durchaus die Politik erreichen. Inzwischen stehe ich auf dem Stand, wo ich denke, okay, das reicht nicht. Offensichtlich reicht es nicht. Ich habe wirklich Vertrauen in die Politik verloren.
Die Bremer Soziologin Sonja Bastin überraschen solche Aussagen nicht. Sie passen nämlich ins Bild, ins große Ganze gewissermaßen. Bastin hat eine Reihe Interviews ausgewertet, geführt im Februar, im Juni und im Dezember 2020 mit Eltern und mit Kinderlosen.
Wir sehen, dass Menschen mit Kindern gerade zum Dezember hin deutlich geringere Vertrauenszustimmung aufweisen als Menschen ohne Kinder im Haushalt. Und gerade für Mütter beobachten wir zu sehr viel größeren Anteilen sowohl Zukunftssorgen als auch ein abnehmendes Vertrauen in die Bundespolitik.
Bastin erklärt das damit, dass die Pandemie Mütter stärker belaste als Väter, weil sie in aller Regel für die Kinder verantwortlich sind, bei geschlossenen Schulen und Kitas, einer Covid-19-Erkrankung oder Quarantäne. Schwindendes Politikvertrauen bei Eltern sieht Bastin als Alarmzeichen, denn es könne auch bei den Kindern schon zu Politikverdrossenheit führen und dazu,
dass Menschen sich dagegen entscheiden, Kinder oder auch weitere Kinder zu bekommen, wenn sie befürchten, nicht ausreichend unterstützt zu werden, was dann natürlich eben auch langfristig demografische Herausforderungen wieder vergrößert.
Ein lapidares Sorry, sagt Bastin, werde den Vertrauensverlust nicht heilen. Vielmehr müsse die Politik pandemiegestresste Eltern kurzfristig konkret entlasten, etwa über Gutscheine für Haushaltshilfen. Und mittelfristig müsse der Erwerbsmarkt tiefgreifend umorganisiert werden, so dass Eltern beispielsweise Stunden im Job reduzieren dürfen, um sich um Kinder zu kümmern, bei vollem Lohnausgleich. Klingt nach einer Aufgabe, die Politik und Gesellschaft weit über die Pandemie hinaus beschäftigen dürfte.